Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Seitdem US-Präsident Trump im Amt ist und nichts unversucht lässt, in der Ukraine einen Frieden herbeizuführen, wollen auch die Europäer nicht mehr nur als Waffenlieferanten in diesem Konflikt erscheinen. Immer öfter reden europäische Staatschefs nun über Friedensverhandlungen, Waffenstillstand und mögliche Friedenstruppen, die man entsenden will. Ganz vorne dabei sind der britische Premier Starmer und Frankreichs Präsident Macron. Man will offensichtlich das Thema Frieden für die Ukraine nicht Trump allein überlassen. Der hatte am Dienstag dieser Woche mit Wladimir Putin telefoniert. Das Ergebnis war zwar mager, aber vielleicht war es ja trotzdem ein weiterer kleiner Schritt. Die Europäer jedenfalls wollen vorbereitet sein, falls es zum Friedensschluss kommt, und dann auch eine Rolle spielen. Gestern trafen sich in London hochrangige Militärs aus den Staaten der sogenannten Koalition der Willigen. Also Staaten, die bereit wären, Friedenstruppen zu entsenden. Wie realistisch ist diese Vorstellung und was wäre dabei alles zu beachten? Darüber spreche ich jetzt mit dem früheren Vizeadmiral der deutschen Marine, Kai Achim Schönbach, der als einer der führenden Militärexperten für den eurasischen Raum gilt. Guten Tag, Herr Schönbach.
Ja, grüß Gott nach Deutschland, aus Spanien.
Herr Schönbach, was halten Sie von dem Vorschlag von Starmer und Macron, westeuropäische Soldaten als Friedenstruppen im Fall eines Waffenstillstands zwischen der Ukraine und Russland zu platzieren? Wie realistisch ist das?
Wenn man sieht, wie sich insbesondere sowohl Trump als auch Putin zu diesem Thema aufgestellt hat und Putin mit einer klaren Ansage auf der einen Seite natürlich die NATO-Truppen ohnehin aus der Ukraine herauszuhalten, also sprich auch gar nicht die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zuzulassen, dann hat er ja auch eindeutig klar gemacht, dass die Russische Föderation es ablehnt, dass in diesem Falle NATO-Truppen als Friedenstruppen in der Ukraine entlang einer Frontlinie stationiert werden. Ich sage das auch ganz bewusst nicht, als dass ich das auch so sehe und Verständnis dafür habe, sondern nur einmal in Erinnerung zu rufen, dass er es so sieht. Und am Ende des Tages müssen es natürlich diese beiden Kontrahenten, auf der einen Seite die Ukraine, auch wenn sie das letzten Endes ein Stellvertreterkrieg ist, aber auf der Ukraine-Seite entschieden werden und auf der russischen Seite. Man kann solche Konferenzen abhalten, das ist auch gut und richtig so, um sich auch selbst zu vergewissern und zu sehen, was möglich ist. Aber ich denke, dass das, was am ehesten wahrscheinlich sein wird, und das haben wir in anderen Konstellationen auch, dass jetzt, wie sie sich heute so nennt, der globale Süden, das heißt also Truppen anderer Nationen aus dem Süden, sei es aus Südamerika, Afrika oder aus Asien, dorthin entsandt werden, die das natürlich genauso tun können. Denn es kann am Ende aus der Perspektive nicht erwartbar sein, dass die Russen, die alles dafür tun, dass da keine NATO-Truppen sind, die er als parteiisch sieht, als ein Teil des Konfliktes, dass die jetzt gerade ranrücken als Friedenstruppen an diese Grenze. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Der russische Außenminister Lavrov hat ja auch gesagt, Soldaten aus NATO-Ländern als Friedenstruppe in der Ukraine seien inakzeptabel aus Kreml-Sicht. Frankreichs Präsident Macron wiederum meinte darauf, das hätte Russland nicht zu entscheiden. Kann man so zu einem Frieden kommen?
Das ist ein guter Punkt, den Sie da einbringen. Denn es ist genau diese Fehleinschätzung, die letzten Endes hat Frankreich hier erneut bewiesen, die ja die ganze Zeit versuchen, zusammen mit England wieder aus dieser defensiven Rolle herauszukommen, jetzt wieder eine Führungsrolle zu übernehmen in NATO und in der Europäischen Union. Nein, Frankreich sieht das falsch, ist hier auf dem Holzweg. Am Ende wird der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen darüber entscheiden. Und es ist ja nicht anzunehmen, dass Lavrov als Außenminister Putin seinen Präsidenten sagen Nein. Und im Sicherheitsrat würde dann der russische Vertreter dem zustimmen oder sich enthalten. Das ist unrealistisch.
Warum wollen Regierungschefs wie Macron oder Starmer überhaupt, dass europäische NATO-Länder diese Friedenstruppe stellen? Denken die dabei nur an die Ukraine oder auch an sich selbst und die eigene Bedeutung in der Welt?
Absolut. Das ist genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn tatsächlich insbesondere, jetzt sagen wir mal, Keith Starmer etwas im Hintergrund, aber Frankreichs Präsident hat ja nun im letzten Jahr schon eine Katastrophe nach der anderen erlebt, innenpolitisch. Er ist ohnehin geschwächt. Er versucht jetzt dieser alten Idee einer europäischen Armee, ist das Stichwort, ist gefallen. Die Europäer sollen sich zusammenschließen, sollen sich möglichst lösen oder weitestgehend autark von den Amerikanern sein, was ich für ahistorisch halte und für einen Riesenfehler halte. Frankreich möchte hier diese alte Führungsrolle so ein bisschen neugaullistisch spielen. Alle anderen sollen dann quasi hinter Frankreichs Flagge und dann von mir aus englisch-französischer Flagge sich vereinigen. Das ist ein Fehler. Ich wiederhole es noch einmal, es ist ahistorisch, weil wenn wir eines gelernt haben aus all den Kriegen, sei es aus den scharfen, heißen Kriegen als auch aus dem Kalten Krieg, wir dürfen uns von Amerika nicht trennen. auch wenn ich persönlich zu Trump eine vielleicht etwas positivere Beziehung habe als manch anderer, wir dürfen uns von Amerika nicht trennen, dann sind wir wirklich isoliert und so stark sind wir am Ende auch nicht, dass wir das alleine können.
Donald Trump hatte es ja vor seiner Wahl angekündigt und nun versucht er, seit er im Amt ist, sehr intensiv die Ukraine und Russland an einen Tisch zu bringen. Seine Bemühungen kann man ja nicht leugnen. Hat das Tempo, das Trump da vorlegt, die Europäer überrascht?
Sieht danach aus, aber das darf einen Regierungschef oder in diesem Falle, sei es in Frankreich, einen Präsidenten nicht überraschen, denn genau wie Sie sagen, das ist ja nun nicht aus dem heiteren Himmel gefallen. Trump hat das schon viele Monate vorher gesagt, er sagt ja anfänglich innerhalb von 24 Stunden, gut, das muss man jetzt einfach mal auch als Wahlkampftaktik nehmen oder sagen wir mal als Message in the World. Aber der entscheidende Punkt ist, er tut jetzt genau das, was die Europäer 3 Jahre lang nicht vermochten, die auch jetzt, auch immer noch, auf Kriegskurs sind. Es wird in Europa, insbesondere in Brüssel, nur gedacht in der Fortsetzung der Stärkung natürlich der Ukraine. Das ist zunächst einmal ja auch in Ordnung, aber an der Fortsetzung des Krieges. Hingegen der größte Verbündete, und das ist immer noch Amerika, und das sind auch diejenigen, die die Taktgeber in der Welt sind, die sind auf Friedenskurs. Langsam, zaghaft, sicherlich nicht von Anfang an von großem Erfolg gekrönt, aber auf dem Weg zur Waffenruhe, dann zum Waffenstillstand und dann zum Frieden. Das wirkt wirklich skurril, was Europa da zurzeit tut.
Wer auch immer am Ende die Friedenstruppe in die Ukraine schickt, es könnten ja auch afrikanische, asiatische oder südamerikanische Staaten sein, das hatten Sie ja schon erwähnt. Was sollte denn der Auftrag dieser Truppe dann sein?
Das kann ich sogar in diesem Falle aus eigener Erfahrung kurz andeuten. Ich war seinerzeit, als es im Donbass losging, nachdem die Krim schon genommen war, war ich im Ministerium, Bundesverteidigungsministerium, der verantwortliche Referatsleiter für das Thema der Überwachung. Damals waren es ja nur noch in Anführungsstrichen Donetsk und Luhansk, wo die Truppen der Milizen ja waren, auch sicherlich mit Unterstützung der Russischen Föderation. Dort sollte zusammen mit den Franzosen, der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und der OSZE ein Überwachungsregime eingerichtet werden. Wir waren da sehr weit, am Ende ist es nicht dazu gekommen. Minsk I und Minsk II haben dann andere Weichen gestellt. Aber wenn diese Staaten tatsächlich Truppen entsenden, würde bedeuten, an dieser unglaublich langen Grenze, das sind ja fast 2000 Kilometer, das einzurichten. Wenn man jetzt sagt, das kommt ja immer wieder, dass man sagt, es müssen so viele Soldaten entsandt werden. Na gut, das ist natürlich so nicht der Fall. Es geht dann da auch darum, dass man ja nun in modernen Zeiten, dass man mit Satellitenüberwachung, mit Drohnenüberwachung abschnittsweise tatsächlich dann die Truppen, die da entsandt werden müssen, natürlich begrenzen kann. Man kann da jetzt nicht, ich sage jetzt mal eine Zahl, 200, 300, 400.000 Soldaten stationieren. Das ist völlig illusorisch. Also ich denke mir das so, wie wir das seinerzeit auf einem kleineren Scale ausgeplant hatten, im Größeren, das eben sehr stark mit technischer Überwachung tatsächlich entlang dieser Frontlinie dann überwacht wird und in der Tat mit den Staaten, die Sie gerade selbst genannt haben.
Wenn Sie sagen, NATO-Soldaten in der Ukraine als Friedenstruppe halten Sie für sehr unwahrscheinlich, dann wäre ja die Bundeswehr schon mal raus. Was ist mit österreichischen Soldaten, Schweizer Soldaten? Könnten die eventuell dabei sein?
Schweizer Soldaten auf jeden Fall. Österreich hat ja so eine Mittelstellung eingenommen. Sie sind ja sehr stark, eine ganz hoch erfahrene UN-Truppe. Österreicher haben ein großes Ansehen, die Schweizer ebenfalls. Haben sie ja früher sich auch für sowas nicht einsetzen lassen. Mittlerweile ist das aber so. Ich denke, jeder Nicht-NATO-Staat ist dort eine mögliche Option. Und in der Tat, Österreich und Schweiz mögen dazugehören. Aber noch einmal, um das ganz wichtig zu machen, es geht mir auch nicht darum, jetzt irgendwie dagegen zu reden. Ich denke nur einfach, man darf sich nicht dieser Illusion hingeben, dass ein Staat wie Russland, die jetzt gerade dort Krieg führen, sich jetzt aus der Perspektive Russlands, nicht aus meiner, aber aus der Perspektive Russland, den eigenen Feind an die Grenze holen. Deswegen denke ich, das wird möglicherweise das sein, was dann kommt.
Würde eine solche Friedenstruppe erst geschickt, wenn ein Abkommen mit Russland fertig verhandelt ist oder schon vorher?
Naja gut, also der entscheidende Punkt ist, dass diese Steps, die ja laufen, also nehmen wir jetzt erstmal diese Gespräche zwischen Trump und Putin, also zwischen Russland und den Vereinigten Staaten von Amerika, und dann muss ich ganz mal als Klammer Einschub machen. Ich bin da eigentlich also auch als Bürger entsetzt darüber, dass man sich dorthin stellt und das alles ins Lächerliche zieht oder dass irgendwo jetzt quasi Trump, sicherlich als Person, aber die Vereinigten Staaten fast schon als Gegner gesehen werden. Das ist eine Fehlentwicklung, das ist auch eine intellektuelle Fehlentwicklung, die ist. Wir brauchen diesen Staat an unserer Seite. Aber ich denke tatsächlich, dass wir in der nächsten Zeit mit den ersten Schritten, die da heißt, jetzt haben Sie ja mitbekommen, dass die Energieanlagen jetzt erstmal geschützt werden sollen. Das muss natürlich sich jetzt erstmal erweisen. Und dann kommt ein Schritt nach dem anderen. Der wird sicherlich auf der Ebene Amerika-Russland mit Informationen an Zelensky oder an die Ukraine geben, sicherlich auch an die europäischen Partner. Und dann kommt es zu einer möglicherweise ersten Waffenruhe. Dann wird demilitarisiert, darüber wird man sicherlich sprechen müssen und dann wird man über ein Überwachungsregime reden müssen. Ich denke nicht, dass es ein endverhandeltes, sagen wir mal, Abkommen mit Russland, das weiß Putin auch. Er muss auch, und das wird er sicherlich auch wollen, Zugeständnisse machen. Aber es wird eines ganz wichtig sein für Russland. Russland hat nach Minsk, überhaupt nach den Minsker Abkommen gelernt, und die Altkanzlerin hat das ja gesagt, das diente dazu, die Ukraine aufzurüsten, sie zu stärken gegen einen möglichen Angriff Russlands. Und das wird Russland nicht nochmal mitmachen. Also da muss man irgendeinen Weg finden, um beide Seiten zu befrieden, dass sie in eine solche Phase eintreten können.
Nun gibt es Medienberichte aus Großbritannien, wonach der britische Premier Starmer schon Spezialeinheiten der Armee in Bereitschaft versetzt haben soll, mit Blick auf einen Einsatz in der Ukraine. Ist das Show?
Also ich kann mir das gut erst vorstellen. Da gibt es auch nicht so viel. Großbritanniens Streitkräfte sind auch aktuell nicht so gut aufgestellt wie in der Vergangenheit. Tatsächlich galt das ja für Frankreich genauso. Ohnehin darf man nicht vergessen, dass die Ukraine ist ja kein leeres Blatt Papier. Jetzt innerhalb der umkämpften Zonen, aber auch die Niederlande haben ein starkes Interesse in der Ukraine immer gehabt. Das war schon immer ein bedeutsamer Ort für eben auch geheimdienstliche Operationen bzw. Informationssammlungen. Großbritannien und Frankreich, ich wüsste das jetzt nicht im Einzelnen mehr zu sagen, aber ich erinnere mich daran, dass es immer mal wieder deutlich war, dass auch dort eben Truppen waren, allerdings die nicht eingebunden waren in irgendwelche Kampfhandlungen, auch nicht zur Unterstützung, denn das hätte ja quasi diese ewige Diskussion wieder befeuert, nach dem Motto, wer ist denn jetzt eigentlich schon Kriegsteilnehmer, dass man dort sich vorbereitet. Und ich sage mal, unabhängig davon, ob Deutschland nun doch wieder erwarten und doch eingebunden werden könnte, dass jetzt ich auch annehme und hoffen darf, dass unsere Streitkräfte zumindest sich in Teilen auf so etwas vorbereiten, das ist gut und richtig. Und tatsächlich findet ja oben in Mecklenburg-Vorpommern finden ja auch Übungen statt, überall finden Übungen statt, um eben immer bereit zu sein, um möglicherweise kurzfristig eben auch eingesetzt werden zu können, eben als Friedenstruppe. Das heißt, es wäre auch richtig, also ist es auch vorstellbar.
Und es wäre aus Ihrer Sicht kein Problem, wenn deutsche Soldatenstiefel, sag ich mal, wieder Richtung Osten marschieren?
Also ich erinnere mich an die Diskussion, die ich eingangs sagte, als es um die Frage des Überwachungsregimes ging, als ich noch da Referatsleiter und in Amt und Würden war. Es war in der Tat so, dass nicht nur auf russischer Seite, sondern auch auf ukrainischer Seite eine Hochzahl an Filmen und an Berichterstattung in die Medien, also in die örtlichen Medien kamen, die eben über den Einsatz von der Wehrmacht während des Zweiten Weltkrieges gesprochen hatten. Irgendwann ist das auch mal vorbei. Man muss natürlich jetzt hier sehen, welchen Auftrag haben die. Wenn es denn wirklich der Fall sein sollte, dass die Bundeswehr als Teil eines Gesamtkontingents der Vereinten Nationen dort eine Friedenssicherung oder Absicherung macht, das wird vorinformiert, da wird vorverhandelt, da wird auch gezeigt, wie wir da auftreten. Ich denke, dass wir da nicht an vorderster Linie eine große Rolle spielen. Das haben Sie ja schon eingangs gesagt. Das wird sicherlich die Franzosen und Großbritannien machen. Ich denke, da sollten wir einfach schlichtweg vor dem Hintergrund unserer Geschichte sehr vorsichtig agieren.
Aber die Soldaten, die dann bei einer solchen Friedensmission in der ersten Linie stehen, was ist das Schwierige für die? Worauf müssen die sich einstellen?
Ich möchte das gerne mal etwas aufgreifen. Da wurde dann gesprochen vom robusten Mandat. Also das ist natürlich eine gefährliche Formulierung. Eine Friedenssicherung dient dazu, um zu überprüfen, ob denn die Waffenruhe oder Waffenstillstandsbedingungen eingehalten werden von beiden Seiten. Und da gibt es ja eine Frontlinie, dann gibt es links und rechts davon jeweils eine demilitarisierte Zone, das ist so das Übliche. Und dann gibt es dahinter die Bewegungen, die dann erfasst werden durch die Friedenstruppe. Was soll jetzt ein robustes Mandat sein? Ich halte das für sehr wichtig. Wir müssen uns deutlich machen, wer auch immer da an dieser Linie steht, wird derjenige sein, der überprüft, ob das, was vereinbart wurde, auch eingehalten wird. Wenn das nicht eingehalten wurde, dann ist das eine Meldeverpflichtung, die dann an das UN-Hauptquartier, dafür gibt es ja dann in irgendeiner Form ein Hauptquartier, das diese Operation führt. Und dann geht es auf der politischen Ebene darum weiter. Aber einen Einsatz deutscher Truppen jetzt gegen eine russische Verletzung vor Ort kann über eine Meldung nicht hinausgehen. Also das, was hier immer so ein bisschen mitschwirrt, kann es dann eben zu einer gegenseitigen Konfrontation kommen. Das wäre fürchterlich und das darf auch nie passieren und das ist auch nicht die Idee einer Friedenstruppe.
Über die Optionen für die Entsendung einer Friedenstruppe im Fall eines Abkommens zwischen der Ukraine und Russland sprach ich mit Vizeadmiral AD Kai-Achim Schönbach. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.